Gut, ja, dann bete ich noch zum Beginn. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt schon so gesegnet sind, dass du uns schon reich beschenkt hast, Herr. Und ich danke dir, dass jetzt, dass es weitergeht, auch mit deinem Wort, Herr, dass es jetzt auch in uns lebendig wird, dass es uns ermutigt, ermahnt, aufbaut, was auch immer wir brauchen, Herr, dass es das bewirkt in uns, Herr, was du geplant hast, Herr. Und ich danke dir, Herr. Danke, dass ich jetzt einfach Sprachrohr sein darf für dich, Herr. Und ich möchte offen sein für das, was du jetzt sagen möchtest, Herr. Und ich danke dir dafür, dass das gehört wird, was von deinem Thron kommt. Und ja, ich danke dir, Herr, dass alles andere verstummen muss, Herr. Und wir jetzt einfach alle gesegnet sein dürfen, die es jetzt hören oder die es später sich noch anhören. Amen.
Amen.
Gut. Also eigentlich bin ich ja dran an meiner Galaterbriefreihe und da mache ich auch weiter tatsächlich. Aber irgendwie passt das trotzdem so in mein Leben rein, was hier so kommt. Weil ich habe den Text nicht ausgesucht, sondern da geht der Reihe nach weiter. Aber irgendwie habe ich das heute so gelesen, dass es in meine Situation reinpasst. Also vielleicht nicht immer alles so ganz, ganz korrekt, so biblisch, aber so habe ich es jetzt einfach für mich herausinterpretiert, was hier alles steht. Und ich hoffe, ihr könnt dann das mitnehmen, diese Botschaft, die ich hier vorbereitet habe. Und wir waren da dran am Galater Kapitel 4 jetzt schon, ab Vers 8, wenn ihr selber mit aufschlagen möchtet. Ich verwende hier den Text der Elberfelder, aber ihr könnt natürlich auch jede andere Übersetzung gerne verwenden. Und Galaterbrief natürlich von Paulus, und da geht es eben um Gesetzeswerke, es geht um Abraham, um die Verheißungen, um die Gnade, die wir haben, um Christus. Und heute geht es eben auch ein bisschen um das Herz. Das ist so, was ich so rausgenommen habe aus diesem Text, aus dem Kapitel 4, den ich mit euch teilen möchte. Und ich werde dann auch selber von mir ein bisschen erzählen, was so die letzten Wochen passiert ist und warum das alles so gut zu mir passt. Und dann möchte ich einfach mal, genau, ab 4,8.
Danke.
Genau. Wie gesagt, die Elberfelder Übersetzung von meiner Seite aus. Da lesen wir: Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Also hier schreibt er ihnen, wir haben ja schon viel gehört und vielleicht habt ihr es zu Hause auch immer wieder mal mitgelesen und euch drüber nachgedacht, Gedanken gemacht. Er schreibt hier eben, dass sie eigentlich so viel von Paulus bekommen haben und das Evangelium, diese Botschaft, diese Begegnung mit Gott haben sie gehabt, die Galater. Und das finde ich so schön, wie er das zum Ausdruck bringt, Paulus. Sie haben Gott nicht gefunden, so als hätten sie ihn irgendwo in einem verstaubten Buch nachgeschlagen und dann zur Erkenntnis gekommen, oder? Sondern es ist vielmehr so, dass Gott sie erkannt hat oder Gott ist ihnen begegnet. Gott ist mit Paulus da hingekommen und hat seine Kraft gezeigt, offenbart und wirklich etwas Lebendiges an diesem Ort entstehen lassen, sodass eine wunderbare Gemeinschaft, eine Ortsgemeinde entstanden ist. Das hat Gott doch schon getan. Davor waren sie noch ganz normale Heiden, die irgendwelchen Göttern dienten, die eigentlich gar keine Götter sind, oder sie haben irgendwas angebetet oder von irgendwelchen Mythen gelebt und waren da überzeugt, aber dann ist ihnen Gott begegnet und sie haben sich bekehrt. Und dann ist natürlich berechtigt, wieso wendet ihr euch wieder zu diesen schwachen und armseligen Elementen zurück? Oder wie kann das sein, dass ihr den lebendigen Gott erlebt habt? Oder dass ihr nicht bloß ein Stückchen ergriffen habt von ihm, sondern er selber hat sich euch offenbart auf seine gewaltige Art, die wir uns gar nicht ausdenken können. Und trotzdem wollt ihr irgendwie wieder zurückgehen zu dem Alten, zu diesen, wie er hier schreibt in Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate, irgendwelche Kalender, irgendwelche Feiertage, irgendwelche Rituale, irgendwelche Segnungen und irgendwas auch immer es ist, oder? Er bezieht sich hier vermutlich auf diese jüdischen Dinge aus dem Gesetz heraus, weil es auch das ganze Argument eigentlich vom Galaterbrief ist. Aber dahin wollen sie irgendwie wieder zurück, oder zu diesem Gott, dem man irgendwie mal im Tempel begegnet, dem man irgendwie in die Schublade legen kann mit seinen verstaubten Schriftrollen und dann wieder rausholt, wenn man die Zeit braucht für den neuen Segen oder irgendwie so etwas. Also, das ist die Frage, oder die ihr hier stellt. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen Dingen zurück? Und man hat das Gefühl, sie haben nichts dazugelernt. Sie stehen wieder am selben Punkt wie vor ihrer Bekehrung, wenn man Paulus sein Argument hier anschaut. Davor haben sie irgendetwas gemacht, haben sie Gott nicht erkannt und danach machen sie wieder irgendetwas, beobachten irgendwelche Tage und Zeiten. Und es geht dann weiter. Er erzählt dann ganz persönlich in Vers 11, da kommt jetzt sein Herz hervor. Jetzt haben wir so einleitend mal das Herz der Galater gesehen, wie er das geprüft hat, oder sie sind wieder erkaltet in ihrem Herzen zu Jesus. Und jetzt sehen wir Paulus, was auf seinem Herzen ist. Und er schreibt ab Vers 11, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündet habe, und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Also, jetzt sehen wir, was er auf dem Herzen hat, Paulus, wie er das beschreibt. Er macht sich Sorgen um sie, und das finde ich so schön. Paulus, sein Herz ist hier vorbildlich, oder wie schnell, muss ich auch sagen, erlebe ich das, wenn Leute in die Gemeinde kommen oder mal vorbeischnuppern, oder man kennt das vielleicht. Man erzählt jahrelang und dann kommen irgendwelche Leute mal doch mit in den Gottesdienst oder kriegen so ein bisschen ein Interesse, einen Geschmack an Gott, oder sie sind vielleicht ein paar Jahre in der Gemeinde im Gottesdienst und dann plötzlich tauchen sie nicht mehr auf, plötzlich verlieren sie das Interesse, plötzlich verschwinden sie und man kommt nach ein paar Monaten drauf, hoppala, der ist aber schon lange nicht mehr hier gewesen, oder was ist da los, oder? Und das Leben geht aber weiter, oder? Da kommen neue Leute, um die kümmert man sich, die sind ja begeistert, die sind offen, mit denen kann man seine Zeit nutzen, oder? Da kann Frucht entstehen. Dort investiert man sich, aber die, die dann gehen, die haben es ja mitbekommen, die haben es gehört, die müssen sich halt selber entscheiden, ist dann oft so das, was man denkt, oder? Man muss die Leute auch gehen lassen können. Aber Paulus ist da ganz anders, oder? Der schreibt nicht, ja, ihr habt jetzt Gott erlebt, ihr seid drauf gekommen, eigentlich ist das nichts für euch, irgendwie ist da was passiert und ja, jetzt sucht er sich neue Leute, die wieder Feuer fangen können, sondern Paulus ist hier wirklich dran, diese Menschen nicht loszulassen, sie nicht in ihrer Krise stecken zu lassen. Er ist dran, sie aufzufangen, wenn sie schwach werden, wenn sie verwirrt werden, wenn sie anfangen, irgendwelche Dinge zu erzählen, die plötzlich nicht mehr das Evangelium sind. Dann fährt er hier nicht scharf dagegen, sondern er fährt einen versöhnlichen Ton, oder? Er fragt hier, hey, erinnert ihr euch nicht mehr daran, was wir schon Gutes miteinander erlebt haben? Habt ihr vergessen, dass ich genau wie ihr bin? Habt ihr all das vergessen, was Gott getan hat in euren Herzen? Also das ist sein Herz, Paulus. Oder er bemüht sich um die Menschen, er bemüht sich, sie einzufangen wieder und wieder auf die richtige Spur zu bringen. Er lässt sie nicht irgendwann fallen und sagt, gut, jetzt haben wir es versucht bei dem 3, 4 Jahre, jetzt habe ich keine Energie mehr für diese Beziehung oder jetzt ist es mir zu schwer oder jetzt muss ich mich in neue Leute investieren, sondern Paulus, der bleibt hier dran und will das nicht aufgeben, was bisher erreicht wurde. Ich fürchte um euch. Und er sagt hier, ihr habt mir nichts zuleide getan. Oder er wird angeschuldigt, wie wir gelesen haben, ganz viele Dinge, dass er da nicht mit den anderen Aposteln übereinstimmt, dass er die Leute vom Judentum abbringen will und so weiter. Aber er sieht hier gar keine Konfrontation. Er sieht hier nicht einen Angriff. Er greift sie auch nicht an, sondern er möchte sich hier mit ihnen versöhnen und in Erinnerung berufen, wie ihr Herz offen war für ihn, für seine Botschaft, für sein Evangelium. Er schreibt hier aus der Vergangenheit, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündet habe. Man interpretiert da rein, dass er irgendwie krank war damals und sie ihn aufgenommen haben, was da ganz nicht selbstverständlich war. Wahrscheinlich hätten sich viele andere von ihm abgewendet und ihn so als Kranken zur Seite geschoben, aber sie haben ihn wirklich ganz herzlich aufgenommen, wie einen Engel Gottes, oder? Also, die waren da ganz begeistert von ihm, als sie ihn kennengelernt haben, trotz seines Zustandes, in dem er wohl irgendwie körperlich auch war. Und haben da nicht auf das Fleisch geschaut, nicht auf den Paulus als Mensch, sondern wirklich diese Botschaft aufgenommen. Und das ist ihnen verloren gegangen, wie wir gehört haben, in Versen 8 bis 10. Also, da bringt Paulus wieder die persönliche Ebene rein. Und erinnert sie daran, oder er schreibt Briefe, er ist nicht vor Ort, es ist vielleicht eine lange Zeit her, dass sie das letzte Mal von ihm gehört haben, da sind diese Leute, die sie zum Judentum zurückziehen wollen, oder die machen Aufruhr in der Gemeinde jede Woche und Paulus ist nicht da, und vielleicht haben die ja vergessen, wie es früher mal war, oder vielleicht haben die schon ausgeblendet, was sie mit Paulus alles erlebt haben und wie Gott gewirkt hat. Also das ruft ihnen Paulus hier in Erinnerung. Und jetzt stellt er ihnen in Vers 15 diese Frage. Wo ist nun eure Glückseligkeit, oder? Das ist so eine tolle Frage, weil sie eigentlich das auf den Punkt bringt. Offensichtlich haben sie die Freude verloren. Offensichtlich sind sie gar nicht mehr an einem Punkt, wo man sagen kann, ihnen geht's gut, oder? Man könnte ja meinen, wenn sie jetzt doch wieder die Wahrheit entdeckt haben, doch wieder gemerkt haben, was Paulus erzählt, das war doch nicht so ganz das, das war mir zu wild, zu verrückt, zu esoterisch oder was auch immer. Und jetzt geht's mir wieder gut, oder jetzt bin ich wieder im Brauchtum, jetzt bin ich wieder bei den Feiertagen, im Tempel und so weiter, jetzt merke ich wieder, wie alles super läuft. Aber Paulus schreibt ja, wo ist nun eure Glückseligkeit? Wo ist denn jetzt eure Freude hin, oder? Offensichtlich geht es euch nicht so gut wie früher. Offensichtlich ist in eurem Herzen etwas finster geworden, was vorher anders war. Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Also es ist so ein Ausdruck, oder? Die Augen, das war so das wichtigste Organ, oder? Das heißt eigentlich, ihr hättet euer Leben gegeben für mich damals, wenn es euch möglich gewesen wäre. So ein Herz, so eine Lebensfreude hatten sie, die sie teilen wollten, oder? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Dann kommen wir wieder an den Punkt von Gottes Wort. Paulus verkündet die Wahrheit, die er von Gott empfängt, oder? Das war das, was er in Kapitel 1 und 2 so stark verteidigt hat. Wahrheit, die er bekommen hat, die er empfangen hat, und in dieser Wahrheit läuft er einfach und verkündet sie, und die kommt direkt von Gott und ist in Übereinstimmung mit allen anderen Aposteln, und das hat er auch den Galatern erzählt jetzt. Und dafür wird er angefeindet, fragt er sie. Ja, ist klar, oder? Wenn falsche Lehren auftreten, wenn Dinge verdreht werden, wenn die Lüge auf einmal so interessant klingt, dann tut die Wahrheit plötzlich weh, oder? Dann müssen wir uns entscheiden. Gehen wir wieder raus aus dem, was sich gerade so richtig anfühlt, oder bleiben wir da drinnen? Und da entsteht dieser Konflikt zwischen Wahrheit und der Lüge, die die Galater beginnen anzunehmen. Und er greift hier diese Menschen an, die da diese Lüge verbreiten. Und er sagt, sie eifern um euch nicht gut. Und das wäre Paulus egal, wenn da andere Leute sind, die genauso das Evangelium verkünden und in der Gemeinde dienen. Das muss ja nicht alles Paulus selber machen, oder? Er ist froh, wenn da andere sich um die Gemeinde kümmern. Aber er sagt, diese Leute, von denen er hier spricht, die eifern nicht gut um euch, die dienen euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, oder? Sie wollen euch von den anderen Gemeinden, wo die Apostel lehren, wo Paulus lehrt, ausschließen. Und der springende Punkt jetzt ist, damit ihr um sie eifert, oder? Paulus hat nie verlangt, dass die Leute ihm nachrennen und jetzt erzählen, wir sind die Gemeinde von Paulus, der Paulus, der große Apostel da, dem folgen wir und dem schickt man jeden Monat Geld und das läuft super und so, sondern die Paulus Idee war doch, das Evangelium, oder, auf Jesus zu zeigen, oder, von sich weg und gen Himmel. Das ist das, was er tut, oder er verkündet ihnen bloß Jesus. Er eifert um Jesus in ihnen, oder, das ist Paulus sein Auftrag. Und diese anderen Leute, die da aufstehen und Wirbel machen in der Gemeinde, weswegen Paulus schreiben muss, die wollen sie wegziehen von Jesus. Sie wollen sie wegziehen von dem, was Paulus sagt, damit sie sich um sie kümmern, oder? Um die Leute herumdrehen, um diese Menschen, dass man sie ihnen nacheifern, oder dem Rabbi quasi, dem ganz nah dran und bloß an seinen Füßen sitzen und so. Das ist so dieses Jüdische, der Mensch so wichtig, oder was der macht und sagt, so will ich sein. Aber es geht um Jesus. Jesus alleine ist das Wesentliche. Und dort beschuldigt er diese Menschen, die sie zurück ins Judentum zu diesen Tagen und Feiertagen und so weiter bringen will, dass sie eben von Jesus weggehen, von Gott weggehen und Menschen wieder ins Zentrum stellen. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern, Vers 18, und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein, meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Und so gern wäre Paulus jetzt vor Ort, oder, um sich richtig auszudrücken, um die Leute in die Augen zu schauen und wirklich mal zu sehen, was los ist, oder wie es ihnen geht, was sie brauchen, wie kann er sich um sie kümmern. Kann er jetzt nicht, er kann bloß diesen Brief schreiben, aber es sind wie seine Kinder, oder, die will er nicht loslassen. Und das ist so vorbildlich, sein Herz hier von Paulus, dass er das ernst nimmt. Das sind nicht bloß Bekehrungen, nicht bloß eine Strichliste, ja, so viele Leute haben heute eine Entscheidung für Jesus getroffen oder sowas, wie es manchmal gibt, so. Aber, sondern er ist hier wirklich dahinter, dass es seine geistliche Familie oder seine Kinder, um die er sich kümmert, wo er sehen möchte, wie sie aufwachsen, wie sie gesund werden. Und er lässt sie nicht einfach los, er lässt sie nicht einfach in die Welt stolpern, wo andere Menschen, ja, wieder sie beschmutzen und beflecken, sondern er möchte, dass sie wirklich heilig rein sind, dass sie heranwachsen in Christus, oder dass Christus Gestalt gewinnt, oder? das habe ich das letzte Mal in der Predigt erwähnt, dass wir Christus wie umkleiden, dass er sichtbar wird und nicht mehr wir zu sehen sind. Das ist eigentlich so das Schöne, was Christus in uns vollbringt durch seinen Geist, dass er zu sehen wird und wir alle da verwandelt werden und dass dann gar keine Rolle mehr spielt, wer wir sind. Dann müssen wir nicht zu diesen Juden werden, wie die Galater versuchen, oder müssen wir nicht alle Tage im Jahr einhalten, dass Christus mehr sichtbar wird, sondern Christus allein genügt dafür. Und darum macht er sich Sorgen, oder dass jetzt alles umsonst war, dass das Herz wieder verdorben ist, dass es kaputt geworden ist durch das, was da angerichtet wurde. Also Paulus will Christus in ihnen sehen und die Gegner wollen eigentlich sich selbst in ihnen sehen. Und das ist der Unterschied, der Kampf um die Herzen. Geht es um Christus oder geht es um die Menschen? Und offensichtlich mangelt es ihnen an der Freude. Offensichtlich sind ihre Herzen bedrückt durch das, was sie erleben. Weil Paulus kann ihnen bezeugen, dass sie früher ganz anders waren als das, was er jetzt von ihnen hört oder welche Anschuldigungen ihm zu Ohren kommen. Und da kann ich jetzt auch so ein bisschen von mir anknüpfen, weil ich ja jetzt auch, ihr wisst, Christus soll so der Mittelpunkt in meinem Leben sein dieses Jahr. Das habe ich diese Bibelstelle 1. Petrus 3,15 bekommen und ich habe mich ja auch gefragt, euch schon gesagt, so ja, ich erhalte euch auf dem Laufenden, was so passiert die nächsten Monate, Wochen und so weiter. Und Gott hat auch zu mir geredet und vor ja, jetzt 3 Wochen schon gut ist her, da hat Gott so gesagt, jetzt weg mit dem Handy, das bleibt jetzt bei der Arbeit liegen. Das war so, ich habe mich schon seit Jahren gefragt, so ja, ich bin immer am Handy, oder? Und es nimmt mir alle Zeit, alle Energie und alles, also halt klassische Handysucht, oder? Das ist, wie es jeder hat inzwischen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich auf mein Handy verzichten, oder? Und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Und eines Abends, eben vor ein paar Wochen, hat Gott das einfach so im Gebet auf mein Herz gelegt, so du kannst es doch bei der Arbeit liegen lassen, dein Handy. Das wäre doch super, oder? Das macht Sinn. Ich bin immer bei der Arbeit jeden Tag. Das heißt, ich kann immer meine Nachrichten lesen, meine E-Mails anschauen und am Abend lasse ich es einfach liegen und gehe nach Hause, oder? Und habe kein Handy dabei, habe meine Ruhe und meine Zeit und funktioniert alles. Und das hat auch 2 Wochen gut funktioniert. Und dann, ja, durch verschiedene Umstände, die natürlich wieder eine gute Versuchung waren, hatte ich dann doch mein Handy zu Hause so und ich habe es dann gewusst, okay, es ist nicht gut, aber ich war dann doch zu neugierig, so die neuesten Nachrichten und dies oder jenes mir anschauen und machen und so, gerade das, die ganze Iran-Kriegssache und so. Ich bin da ja extrem neugierig, mich auf dem Laufenden zu halten. Da habe ich mir dann ein bisschen Zeit genommen und ich habe gemerkt, das hat mich so fertig gemacht. Ich war dann so geistlich am Ende, weil ich wusste ja eigentlich, war ich ungehorsam gegenüber Gottes Reden in mein persönliches Leben und zeitgleich natürlich auch diese Auswirkungen oder das Handy. Wenn man es immer verwendet, ist man davon abhängig, man merkt es so und spürt es eigentlich nicht, aber sobald man es mal ein paar Tage weglegt und dann wieder in die Hand nimmt und dann strahlt es dich schon so schön fröhlich hell an und überlädt dich mit Informationen, die gar nicht in deinen Kopf müssen, oder? Und da ging es mir dann so schlecht, das habt ihr dann ja mitbekommen, ich war dann so fertig, dass ich eigentlich nur noch zu Hause mich verkriechen wollte und nicht mehr in den Gottesdienst wollte und dann habe ich geschrieben, mir geht's gar nicht gut, oder? Ich war nicht wirklich krank und so. Ich war einfach so in einem schlechten Zustand, sage ich mal. Genau. Also das ist so die letzten Wochen passiert und das ist ja irgendwie genau das, was wir jetzt auch hier gelesen haben, oder? Wir haben ein Reden Gottes in meinem Leben, wo mir sagt, ja, lass mal das Alte liegen, oder? Ich zeige dir jetzt mal, wie es auch ohne funktionieren kann und das ist wirklich wunderbar, weil ich mein Handy gar nicht vermisst habe, wenn ich es nicht in der Hand hatte, oder? Aber irgendwie kommen wir dann an einen Punkt oder in eine Situation, bei mir war es jetzt auch bei der Arbeit Chaos, ich habe dann aus Versehen mein Handy mit nach Hause genommen und so, weil was gar nicht wirklich geplant war, aber ist passiert. Und hier bei den Galatern auch, da sind Leute einfach in die Gemeinde gekommen und sie waren offensichtlich nicht vorbereitet darauf, was die da zu erzählen haben, oder? Und so haben sie diese lebendige Beziehung mit Gott irgendwie einen Schritt weit verlassen und sind wieder zu Sachen zurückgekommen, wo sie eigentlich wussten, das ist nicht gut für sie oder das ist schlecht für sie. Also diese Dinge passieren. Das ist unweigerlich, denke ich, dass wir in solche Punkte kommen in unserem Leben, wo wir mal raustreten aus dem, was wir mit Gott erlebt haben und irgendwie, ja, so, wir sagen, wir nennen das mal fallen oder rauskommen und mal irgendwo uns anstoßen. Und dann brauchen wir Leute wie Paulus hier, der wieder einen Brief schreibt, oder? Und mal sagt, Moment mal, was ist da los bei dir? Was sehe ich da? Was höre ich da von dir? und uns wieder zurückholt auf diesen Weg, den wir gehen sollen. Die letzten Tage wieder hat das gut funktioniert ohne mein Handy daheim. Also vielleicht habt ihr es gemerkt, ich weiß es nicht, wenn ihr geschrieben habt, ich habe dann lange nicht geantwortet. Manchen fällt das dann auf. Aber ist klar, ich habe mein Handy meistens bloß einmal am Tag oder sowas, wenn ich irgendwo unterwegs bin, und dann lege ich es wieder bei der Arbeit ab und dann bin ich nicht mehr erreichbar. Aber der Punkt ist, wir müssen wieder rauskommen aus unseren Fehlern, wir müssen rauskommen aus unseren Versuchungen. Sie haben sie wieder die Versuchung, wieder zu dem Altbekannten zurückzugehen. Also sie hatten diese einfachen Dinge, ihre Götzen, ihre Kalender und so weiter und haben dann gemerkt, ja, eigentlich gibt es das hier auch im Judentum und so. Was erzählt der Paulus da eigentlich? Gefällt uns das, oder das kennen wir, da fühlen wir uns wohl, das fühlt sich richtig an. Und ohne dass sie es selber gemerkt haben, sind sie da eigentlich in ein Finsternis hineingekommen, wo sie diese Freude verloren haben, wo sie dieses Herz verloren hatten, was Gott ihnen gegeben hat. So schnell kann das gehen. So eine Beziehung mit Gott ist kein Selbstläufer, sondern ist etwas, was wir nähren müssen, wo wir dranbleiben müssen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote zwischendrin, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber in meiner ersten Woche, als ich mein Handy bei der Arbeit liegen gelassen habe, habe ich gleich von A1, meinem Internetanbieter, einen Brief bekommen und ich dachte mir erst so, das ist eine Rechnung und mach das auf und so. Und dann steht da drin, Sie haben eine SIM-Karte bekommen für ein Jahr gratis Internet, was Sie zum Beispiel für Ihr Tablet verwenden können. Und ich dachte mir, ja gut, mein Tablet habe ich natürlich ohne Internet zu Hause und habe ich gleich gemerkt, Satan, so einfach kriegst du mich dann auch nicht. Also wirklich, noch nie sowas erlebt, aber es war auch ganz lustig, ja. Die ersten Versuchungen sind dann, die habe ich noch gut überstanden, aber dann eben gibt es dann auch Momente, wo man mal zurückfällt. Aber ich bleibe dran, denke ich an der Sache und nehme die Zeit oder für Gott, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Wie merkt, das ist super, es hilft mir, und wenn ich spontan ins Gebet gehen kann, wenn ich die ganzen Stimmen der Außenwelt mal ausschalten kann. Ich kann viel, viel länger, viel besser schlafen, oder? Und ich merke, wie es mich auch verändert, wenn ich im Bus sitze oder sowas, sonst verkriecht man sich vielleicht so am Handy und so. Und jetzt bin ich so ganz, ganz offen und na, wer redet mich jetzt an? Und ganz anders geht man durchs Leben. Also für mich auf jeden Fall ein großer Schritt, an dem ich dran bin mit Gott. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das war jetzt, wo ich auch in das Thema Herz jetzt in diese Bibelstellen reingekommen bin. Mein Herz habe ich so gesehen und hier sehe ich auch das Herz der Galater, die an diesem Punkt standen. Aber es geht hier noch weiter, weil jetzt bringt der Paulus die Verse 21 bis 25 und jetzt geht er wieder zu Abraham. Und Abraham haben wir im Kapitel 3 auch schon was gehört, dass wir Erben Abrahams sind, oder das sind nicht die Juden, sondern das sind die gläubig sind, die bekommen dieses Erbe in Abraham. Aber auch er, wie ich hier rauslese, oder mir sichtbar geworden ist, hat so ein geteiltes Herz gehabt, oder? Er hat auch Dinge im Fleisch gemacht, und das lesen wir jetzt mal. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Vers 21. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebührt, das ist Hagar, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also wir kennen diese Geschichte aus Abrahams Leben, er hat die Verheißung eines Sohnes und dann wartet er aber nicht auf die Verheißung, die er von Gott bekommen hat, sondern er geht mal selber da ans Werk und dann und kommt seine Magd, ein Kind, was im Fleisch geboren ist, ohne Verheißung, oder? Das ist beeindruckend, wie Abraham so etwas tun könnte, wie er Gott so ganz persönlich erlebt und so im Glauben steht und dann doch wieder abfällt und wieder seine eigenen Dinge aufrichtet und sich denkt, er weiß es besser als Gott, oder? Und das ist so spannend. Auch er war hier in einem Moment mit einem geteilten Herz unterwegs, oder? Er hat da auch etwas selber gemacht, wo Gott nicht beteiligt war. Und daraus ist eben Ismael entstanden, dieser Sohn, bevor dann schlussendlich der Sohn der Verheißung kam, Isaak. Und Paulus spricht es auch hier an, um ihnen das aufzuzeigen, wie es denn um sie steht. Und ich finde das spannend, was Paulus hier schreibt, dass Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, Vers 25, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, oder? Er sagt ja wieder etwas ganz Kontroverses und da wundert mich nicht, dass er für Aufruhr sorgt, wenn er sagt, dass die Juden, die sich als Söhne der Verheißung nennen, Abrahams, jetzt von Paulus als die von der Sklaven bezeichnet werden, als genau das Umgekehrte von dem, was sie selber von sich behaupten. In Jerusalem, also dass die Juden, das Volk Israel ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das ist, was er hier sagt. Und jetzt macht er aber einen Unterschied in Vers 26. Das Jerusalem droben aber ist frei. Also das himmlische Jerusalem, das ist ein anderes, was Paulus jetzt ins Spiel bringt, oder? Eines, was wir nicht finden, so im Alten Testament oder bei Abraham hier. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebührst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Das ist ein Zitat aus Jesaja 54,1. Und es zeigt einfach, wie gesegnet diese Mutter ist, das himmlische Jerusalem. Oder sie ist unfruchtbar, die nicht gebührt, und doch ist es im Geistlichen, kommen da Kinder hinein. Im Geistlichen Geschehen, da geschieht da ein Wachstum, und dieses Wachstum ist viel größer. Ich habe mich da schlau gemacht und man kann das so interpretieren, dass er meint, dass die christlichen Gemeinden oder dieser christliche Glaube, der auf Jesus baut, viel mehr Menschen hineinführt quasi zu Gott, als die Juden mit ihrem Glauben da irgendwie Proselyten bekommen und Menschen bekehren können, quasi die nicht zum Judentum gehören. Also der Paulus macht hier diese Behauptung, in das himmlische Jerusalem, da kommen viel mehr Menschen rein. Aus allen Nationen bekehren sich die Menschen, die da hineinkommen zu dieser Mutter, die Kinder dieser Mutter werden, das himmlische Jerusalem. Also Paulus setzt ja eine neue Dimension. Er sieht nicht bloß das Menschliche, oder? Im Menschlichen sagen die Juden, wir sind Söhne der Verheißung, sondern Paulus sagt, ja, wart mal. Die behaupten das jetzt zwar und machen euch vielleicht da unsicher damit, aber es gibt ja die himmlische Dimension und da gibt es ein anderes Jerusalem. Und da gibt es himmlische Bürger, oder? Das sind nicht die Juden, die beschnitten sind, die da dazugehören, sondern das sind diese Menschen, die einfach glauben, die aus Glauben da hineinkommen. Weil in den Himmel einfach mal hochspazieren und da Mitglied sein, das geht nicht. Das geht bloß durch Glauben, indem Gott dich dahin holt. Wieder, es ist Gott, der uns erkennt, nicht wir erkennen Gott. Und so schreibt er, also es gibt diese Dimension, wo nicht bloß die Städte im irdischen Sinn, nicht bloß im historischen Sinn, sondern im geistlichen Sinn auch. Und da sind die Söhne Abrahams, die Israeliten, die Juden, offensichtlich die der Sklaven und nicht die der Verheißung, der Freien. Ihr aber, Brüder, schreibt in Vers 28, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Also das betrifft uns, das betrifft die Galater. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgt ist, so ist es auch jetzt. Oder es bringt ja die Geschichte von Abraham in ihre Lebenssituation hinein. Oder sie sind Kinder der Verheißung, also Isaak, und er sagt ihnen, ja, und Isaak, der wurde auch geplagt von Ismael, dem Älteren, dem die Verheißung nicht gegeben wurde. Und genauso werdet ihr jetzt auch geplagt. Da kommen Leute zu euch, die euch die Verheißung wegnehmen wollen. Oder das sind Menschen im Fleisch, das sind irgendwelche jüdischen Gelehrten, oder die denken, sie müssen euch hier zurück ins Judentum holen. Und die plagen euch damit, die wollen euch damit verfolgen, euch das rauben, was ihr schon erhalten habt von Gott. Und das macht er ihnen hier bewusst. Ich denke, er tut hier ganz bewusst diese Argumente, die diese Gegner von ihm bringen, ja, auseinander dividieren und das nochmal neu zusammenzufügen, dass es ein neues Bild für die Galater bekommt, was wirklich geschieht und wie sie das wirklich zu verstehen haben. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Also er festigt die Identität der Galater noch einmal darin, dass sie in dieser Verheißung stehen. Oder er sagt ihnen, ihr braucht nicht zurück ins Judentum zu gehen, um die Verheißung Abrahams zu bekommen, sondern die habt ihr doch schon. Das ist, was er ihnen hier kurzerhand sagen möchte, mit diesem Bild aus Abrahams Leben. Aber ganz elegant fügt er da noch ein, stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, als er sagt ihnen, schaut mal, dass diese Leute, diese Aufrührer rauskommen aus der Gemeinde. Und das ist, was Paulus ihnen hier sagt. Die Reinheit der Gemeinde muss wiederhergestellt werden, damit dann auch die Herzen wieder rein sein können. Also das ist so der Text, den ich mit euch heute anschauen wollte, der Kampf eigentlich um die Herzen. Oder wir haben gesehen, das Herz der Galater, wir haben gesehen, wie sie sich von Gott abgewendet haben und andere Dinge wieder aus ihrer Vergangenheit eigentlich aufgegriffen haben. Wir haben auch gesehen, das Herz von Paulus, wie er sich um die Menschen bemüht, wie er ihnen nachläuft, wie er seinen versöhnlichen Ton mit ihnen anbringen möchte und wie er ihnen auch aufzeigt, Abrahams geteiltes Herz. Auch er hatte zwei Wege eingeschlagen, was auf zwei Arten quasi versucht, aber schlussendlich gibt es eine Verheißung, oder es ist bloß ein Weg. Du kannst dich nicht zwischen einem lebendigen Gott und dem Brauchtum des jüdischen Glaubens irgendwie vermischen, sondern du musst dich entscheiden, oder es gibt bloß einen Weg, Sklave oder Freier zu sein, dem irdischen Jerusalem zu folgen oder dem himmlischen Jerusalem zu folgen. Das ist, was Paulus sagen möchte. Sie haben das Richtige gehört, oder? Und er ist bemüht darum, dass sie bei dem Richtigen bleiben. Das ist, was wir brauchen, glaube ich, als Gemeinde, was wir auch heute brauchen. Jemanden, der uns immer wieder das aufzeigt. Leute, die aufstehen für das Evangelium und für die schwachen Herzen kämpfen, so wie Paulus. Das sehe ich hier drin, Paulus als Vorbild für solche Menschen, die sich um andere bemühen und sie nicht einfach loslassen, nicht einfach sagen, jetzt ist genug, jetzt geht nicht mehr, sondern die dranbleiben für die Menschen. Spannend ist auch die Frage, wer reinigt denn die Gemeinde? Oder jetzt ist Verunreinigung in die Gemeinde gekommen, jetzt sind da Probleme drin, die Freude ist verloren gegangen. Wer reinigt die Gemeinde? Und die Frage ist ja ganz, die Antwort ist ja ganz leicht. Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Das ist übrigens aus 1. Mose 21, 10 zitiert, was Paulus hier schreibt. Aber es ist eine Anweisung an die Gemeinde selber. Oder es ist nicht ein Gebet an Gott. Es ist nicht irgendwie, Paulus kommt jetzt vorbei und schmeißt sie raus, so wie Jesus den Tempel gereinigt hat. Sondern es ist eine Anweisung an die Gemeinde selber, an die Galater, ja, diese Leute aus der Gemeinde rauszuwerfen, sich von ihnen zu trennen und zu sagen, hier ist Schluss aufgrund dessen, was sie jetzt von Paulus gehört haben. Also das ist wichtig. Die Gemeinde hat hier Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, sich loszusagen von den falschen Lehren. Und dann können wir wieder darauf vertrauen, dass Gott den Rest macht oder dass Gott sie wieder zu sich zieht. So wie wir ganz am Anfang gelesen haben, Gott, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Oder es ist dann, Gott bewirkt es, aber wir müssen auch Schritte gehen dorthin. Wir müssen aufpassen, was in unserer Gemeinde gelehrt oder gemacht wird und dementsprechend auch unsere Konsequenzen ziehen, dass die Gemeinde gesund bleibt. Und das können wir lernen. Die Gemeinde kann verunreinigt werden. Die Gemeinde kann ihr Herz für Jesus verlieren. Die Gemeinde muss gereinigt werden von uns. Und wir haben besser oder suchen uns Menschen, die wirklich mit Herz dabei sind und auf die Gemeinde aufpassen. Ja. Das können wir, glaube ich, auch alle mitnehmen, dass wir dieses Herz wirklich haben und uns auch selber prüfen oder dass wir bereit sind, für die Gemeinde zu kämpfen, für die Menschen, die hierher kommen, die in Zukunft noch herkommen werden. Und vielleicht liegen dir auch Menschen am Herzen, die schon mal hier waren und du bist auch für sie am Beten. Oder da möchte ich dich auch ermutigen, auf diese Menschen zuzugehen und sie wieder ja neu vom Evangelium zu überzeugen, von dieser Schönheit Gottes. Genau. Amen.
Amen. Amen.